hin. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist gerade im Kanzleramt, um mit Bundeskanzler Merz über Konsequenzen zu beraten. Mehr in den Meldungen jetzt mit Jonas Ziegler.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Am Mittag wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem anschließenden Gespräch im Kanzleramt soll es nach Angaben der Bundesregierung um weitere Hilfe für die Ukraine gehen und um einen möglichen Waffenstillstand mit Russland. Gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Selenskyj geplant. Später wird Selenskyj noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen. Die EU ist nach eigenen Angaben auf einem guten Weg, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Vorgesehen ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Treibhausgasemissionen um 55% sinken sollen im Vergleich zum Jahr 1990. Wenn sich die Mitgliedstaaten an ihre Zusagen hielten, könnte eine Senkung von 54% erreicht werden, so die EU-Kommission. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die Analyse zeige, dass die EU ihren Klimaverpflichtungen treu bleibt und entschlossen in den Übergang zu sauberer Energie investiert, so EU-Klimakommissar Hoekstra. Entscheidend ist nun aber, dass die Länder ihre nationalen Klimafahrpläne auch genauso in die Tat umsetzen. Optimismus erzeugt in der EU-Kommission auch der aktuelle Stand. Um 37% sei der Ausstoß der klimaschädlichen Gase bis heute zurückgegangen im Vergleich zum Jahr 1990. Während, so die EU-Daten, die Wirtschaft um fast 70% gewachsen ist. Das nächste wichtige Vorhaben ist nun die Festlegung des Klimaziels für 2040.
Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Die Eigentümerin des betreffenden Gebäudes hat am Landgericht eine entsprechende Klage eingereicht. Nach Ansicht der Vermieterin ist es ihr nicht zuzumuten, dass die AfD dort weiter ihre Büroräume unterhält. Hintergrund ist unter anderem eine nicht genehmigte Feier, die die AfD nach der Bundestagswahl im Innenhof des Gebäudes veranstaltet hat. Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 17 und in Eiskeller 18 Grad, in Bestensee 15 und in Wittstock-Dosse 18 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Nachts bewölkt mit Schauern im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen mal sonnig, mal wolkig und meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Die Zahl neuer Asylbewerber ist in Deutschland deutlich gesunken. Im letzten Jahr fast 30% weniger als im Vorjahr. Viele Erstaufnahmeeinrichtungen sind nicht mehr ausgelastet, so wie beispielsweise die in Eisenhüttenstadt. Die neue Bundesregierung aber will einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik. Das Kabinett fasste dazu heute erste Beschlüsse. Der Familiennachzug soll ausgesetzt werden. Außerdem soll die Einbürgerung nach schon 3 Jahren für gut integrierte Zuwanderer wieder abgeschafft werden. Ausgearbeitet wurde der Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann hat sich mal die Details genauer angeschaut. Anne, angesichts der sinkenden Zuzugszahlen, wie begründet Dobrindt die Verschärfung?
Na, der Bundesinnenminister verweist immer wieder auf die Belastung, die sich eingestellt hat in den Kommunen. Dem müsse man nun entgegenwirken, weil die Kommunen das einfach nicht mehr bewältigen könnten. Ja, und dann heute in der Pressekonferenz danach gefragt, wie das denn jetzt so zusammenpasst, diese geringe Zahl von Familienangehörigen, wenn man nun den Zugzug aussetzen will für 2 Jahre. Ne? Also Familienangehörige sollen ja dann nicht mehr nach Deutschland kommen können. Was es dann ausmacht, da hat er dann auf die Signalwirkung verwiesen, dass also international sich dann immer weniger Menschen auf den Weg machen würden und dass es dann eben auch eine Entlastung sei für die Kommunen.
Also es geht ihm hauptsächlich offenbar um das Signal. Es gibt massive Kritik am Stopp des Familiennachzugs. Menschenrechtsorganisationen, Kinderhilfswerk, Paritätischer Gesamtverband und auch die christlichen Kirchen sprachen sich gegen die Verschärfung aus. Beeindruckt das die Bundesregierung?
Na, Alexander Dobrindt hat das dann heute, als er danach gefragt wurde, so ein bisschen abgetan. Er hat dann gesagt, auch da war jetzt für ihn eigentlich nichts Überraschendes dabei. Die Grünen, die haben ja gesagt, also Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen, hat es heute Morgen nochmal betont, dass sie sich also wundert, dass Parteien mit einem C im Namen, also die von sich sagen, christlich zu sein, sowas Unbarmherziges auf den Weg bringen können. Ja, also Jens Spahn, der Fraktionschef der Union, hat seinerseits gesagt, er hat den Innenminister natürlich gelobt, gesagt, die Migrationswende ist nun eingeleitet und Dobrindt ist dann jetzt damit der schwarze Sheriff. Also es geht sehr weit auseinander. Die Kirchen, die katholische Kirche und die evangelische Kirche Deutschlands, die sind sich einig, die haben da gestern nochmal eine Stellungnahme rausgegeben und danach sagen sie eben, Kinder und Eltern gehören ganz klar zusammen und Familien gehören zusammen. Das sei ein Gebot der Nächstenliebe und da natürlich auch der indirekte Verweis wieder auf das C in dem Namen dieser beiden Parteien.
Und auch bei der Einbürgerung gibt es ja Änderungen. Die letzte Bundesregierung, also die Ampel, hat die sogenannte Turbo-Einbürgerung eingeführt. Besonders gut integrierte Zuwanderer konnten bereits nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen. Das wird jetzt abgeschafft. Warum?
Na, der Bundesinnenminister hat darauf verwiesen, dass man ja jetzt auch nach 5 Jahren den Pass bekommen kann, wenn man gut integriert ist. Stimmt ja auch. Nur ist es natürlich die große Frage, was das für eine Signalwirkung auch sein soll. Du hast ja gesagt, gut integrierte Zuwanderer, genau. Also das sind Leute, die nachweislich gut die deutsche Sprache gelernt haben, die in Arbeit sind, also nicht von Sozialhilfe in irgendeiner Form abhängig, also sich hier schon bereits gut integriert haben. Da muss man sich dann natürlich fragen, warum das dann jetzt 5 Jahre dauern soll, bis sie eingebürgert werden und statt bislang 3 Jahren, das war ja etwas, was die Ampelregierung noch eingeführt hat und es steht vielleicht auch ein bisschen im Widerspruch zu dem, was im Koalitionsvertrag drin steht, denn danach will man ja eigentlich hier bessere Bedingungen schaffen für Fachkräftezuwanderung in Deutschland.
Stichwort Fachkräftezuwanderung, diese Verschärfungen, die da heute auf den Weg gebracht wurden, Bundestag und Bundesrat müssen ja noch zustimmen, diese Verschärfungen, die senden das Signal in die Welt, Ausländer sind hier eher nicht willkommen. Wie will das Kabinett diesen Eindruck dämpfen?
Ja, das ist jetzt die große Frage mit diesen beiden doch recht deutlichen Signalen, die möglicherweise gar nicht so langfristig wirken, so nachhaltig wirken, wie sich die Bundesregierung das vorstellt. Das muss man dann erstmal sehen. Also im Koalitionsvertrag stehen da so ein paar Dinge, die man sich überlegt hat, um die Fachkräftezuwanderung zu fördern. Unter anderem will man eine sogenannte Work-and-Stay-Agentur einrichten mit Mithilfe der Bundesagentur für Arbeit. Also das soll so eine zentrale IT-Plattform werden für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland. Aber ja, das Einstampfen dieser schnellen Einbürgerung sendet ein deutlich anderes Signal.
Ganz herzlichen Dank für diese Einordnungen. Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann war das über die Beschlüsse des Bundeskabinetts zum Thema Zuwanderung. Da findet jetzt eine Verschärfung statt, die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ausgearbeitet wurde. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. 10:10 ist es jetzt. Wenn wir über den Klimawandel, seine Folgen und den Kampf dagegen berichten, sind die Meldungen sehr selten erfreulich. Jetzt aber gibt's mal was Positives zu vermelden. Die Europäische Union hat die Klimaziele für 2030 aktualisiert und zeigt sich überzeugt, sie könnte es schaffen, bis dahin die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 mehr als zu halbieren. Ob der Optimismus begründet ist, erläutert EU-Korrespondent Jakob Mayer aus Brüssel.
Die Mitgliedstaaten sind nach Angaben der EU-Kommission auf dem besten Weg, das Klimaziel für 2030 zu erfüllen. Bis dahin muss die EU ihren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase um 55% gegenüber dem Wert von 1990 gesenkt haben. Die Kommission hat zusammengerechnet, was die EU-Länder durch ihre nationalen Klimapläne und gemeinsame Maßnahmen erreichen. Daraus ergibt sich nach den Worten von Klimakommissar Wopke Hoekstra ein Reduktionswert, der sehr nahe an der Vorgabe liegt. Wenn die Mitgliedstaaten ihre Pläne zusammen mit den anderen EU-Maßnahmen ganz umsetzen, sind wir auf dem besten Weg, die Netto-Treibhausgasemissionen um etwa 54% zu reduzieren. Das ist nur ein Punkt unter unserem Ziel von 55%. Bisher hat die EU ihre Emissionen laut Hoekstra um 37% gegenüber 1990 gesenkt, ist nach seinen Worten also auf Kurs. Wenn wir so weitermachen, werden wir es schaffen, erklärt der Klimakommissar. Die stellvertretende Kommissionschefin Teresa Ribera verweist auf die enormen Kosten von Extremwetterereignissen. Die klimabedingten wirtschaftlichen Verluste in der EU allein für den Zeitraum zwischen 2021 und 2023 beziffert sie auf 163 Milliarden Euro. In den Anstrengungen nachzulassen ist deshalb für Ribera keine Option. Wir haben große Fortschritte gemacht, aber wir müssen weiterarbeiten, um unsere Wirtschaft CO2-frei zu machen. Die Analyse der Kommission zeigt allerdings, dass die Mitgliedstaaten auf dem Weg zum Klimaziel unterschiedlich gut vorankommen. Belgien, Estland und Polen haben noch gar keine endgültigen Pläne vorgelegt. Einige Staaten müssen sich nach Ansicht der Kommission im Transportwesen, bei der Gebäudedämmung und in der Landwirtschaft stärker anstrengen. Auch müssten EU-Länder mehr tun, um die Vorgaben bei Landnutzung und Forstwirtschaft zu erreichen. Klimakommissar Hoekstra betont, natürlich muss dem Ehrgeiz auf dem Papier auch der Ehrgeiz in der realen Welt gegenüberstehen. Deshalb werden wir unsere Mitgliedstaaten weiterhin unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Das gilt auch für den Umstieg auf Energie aus Sonne, Wind und Wasser. Der politische Wille ist da, sagt die Kommission, um Windparks schneller zu genehmigen und Projekte zu fördern. Das müsse jetzt schnell umgesetzt werden. Dann sei das Ziel zu schaffen, in der EU 42,5% der Energie bis 2030 aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Insgesamt sieht Brüssel in der EU eine gute Grundlage, um bis Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich keine Klimagase mehr auszustoßen und die Vorgaben des Abkommens von Paris zu erfüllen, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Es bleibe aber noch einiges zu tun, betonen die Verantwortlichen. Die Kommission will noch vor der Sommerpause einen Gesetzesvorschlag für das Klimaziel für 2040 vorlegen. Bis dahin will die EU ihre Emissionen um 90% senken.
EU-Korrespondent Jakob Mayer war das aus Brüssel.
RBB 24 Inforadio Sport.
Jede einzelne olympische oder WM-Medaille ist für Deutschlands Wasserspringer ein Riesenerfolg. Ganz anders ist das auf europäischer Ebene. Da gehört das DSV-Team immer zu den Top-Nationen. Medaillen sind garantiert. Bei der heute zu Ende gehenden Europameisterschaft in Belek in der Türkei war eine Berlinerin besonders erfolgreich, berichtet unser Sportreporter Lars Becker.
Einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Lena Henschel hat bei der Freiluftveranstaltung in Belek bei 5 Starts 4 EM-Medaillen gesammelt und dabei auch den Bundestrainer Christoph Bohm beeindruckt.
Lena mit die erfolgreichste bei den Titelkämpfen. Dann gestern mit ihrer Einzelmedaille, mit ihrer ersten Einzelmedaille, was immer was ganz Besonderes ist. Und dazu noch in der olympischen Disziplin im 3-Meter-Kunstspringen.
Aber der Reihe nach. Silber zum Auftakt im Mixed-Team-Wettbewerb.
Ich habe leider nicht so stark angefangen. Aber wir haben dann hinten raus wirklich gezeigt, dass wir das als Team im Griff haben. Konnten da fürs Team direkt einmal gut in die Europameisterschaften starten.
Dann das Highlight ihrer Woche. Überraschend Gold im 3-Meter-Synchron-Mixed. Im ersten internationalen Wettkampf mit ihrem Berliner Partner Luis Avila Sanchez.
Keiner hat uns so richtig auf dem Schirm. Und das war auch tatsächlich eher so eine Schnapsidee mal. So um Weihnachten drum, stellt euch mal nebeneinander. Und dass das so hier quasi bei der Europameisterschaft ausgeht, hätten wir niemals gedacht. War auch deine erste Medaille bei der EM und dann direkt eine goldene. Das war natürlich sehr besonders und hat uns sehr beflügelt.
Im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt, die WM Ende Juli in Singapur. Es folgte erneut Silber im 3-Meter-Synchron mit der Rostockerin Jette Müller.
Ein sehr aufregender Frauenwettkampf, sehr viel Emotion, sehr viele Ups und Downs. Es war nicht unsere beste Performance, aber wir konnten uns am Ende freuen über die Silbermedaille.
Und zum Abschluss gestern Bronze Solo vom 3-Meter-Brett. Lena Henschels angesprochene erste Einzelmedaille.
War auch ein sehr emotionaler Wettkampf. Es war auch so meine internationale Höchstpunktzahl, glaube ich, die ich bis jetzt gesprungen bin. Es war auch noch nicht alles perfekt. Es zeigt mir auf jeden Fall, dass ich da auch in Singapur hoffentlich dann im Finale mitspringen kann.
Lena Henschel studiert in den USA an der Ohio State University in Columbus, trainiert dort in einer internationalen Gruppe. Im deutschen Team, sagt Bundestrainer Christoph Bohm, ist die 23-Jährige inzwischen zu einer Führungspersönlichkeit gereift.
Sie ist ja immer noch eine junge Sportlerin, hat schon sehr, sehr viel erlebt und auch erreicht, aber ist hier sehr gefestigt aufgetreten. Ein bisschen auch als jemand, der die Mannschaft so mitführen kann, der die Mannschaft einfach mitreißen kann, nicht nur mit den Leistungen, aber auch so von der Persönlichkeit her.
Auch über Henschel hinaus war die EM aus Berliner Sicht bislang bemerkenswert erfolgreich.
Weil bis jetzt alle Berliner, die am Start waren, auch eine Medaille geholt haben. Das ist wirklich sehr erfreulich, auch teilweise mit sehr, sehr guten Leistungen.
Luis Avila Sanchez holte mit Paulina Pfeif noch Bronze im 10-Meter-Synchron-Mixed. Pfeif war zudem an Teamsilber beteiligt und krönte ihre EM mit Silber vom Turm. Ebenfalls ihrer ersten Einzelmedaille. Insgesamt stehen 10 Medaillen in 11 Wettbewerben in der besten DSV-Bilanz seit 28 Jahren, die am Schlusstag noch verbessert werden dürfte. Sportlich und atmosphärisch eine nahezu perfekte EM.
Also richtig gute Ergebnisse bei der Wasserspringer-Europameisterschaft in Belek in der Türkei. Lars Becker informierte. Und dann geht's nach Paris. Da gibt's eine schlechte Meldung. Eva Lüß ist bei den French Open als letzte deutsche Spielerin gescheitert. Die Hamburgerin verlor in der zweiten Runde ein wenig überraschend durch ein 4:6 und 4:6 gegen die Kanadierin Victoria Embuco.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
All die unsichtbaren Top-Hörgeräte aus der Fernsehwerbung gibt es auch in den 50 Hörpartner-Filialen, inklusive unserer geballten Kompetenz. Denn selbst das beste Hörgerät muss in jeglicher Hinsicht individuell an Ihr Hörvermögen angepasst und gewartet werden. Also lieber gleich zu Hörpartner. Denn Hören kommt von Können.
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Den einzigen Sound, den Selbstständige hören sollten, wenn sie ein neues Geschäftskonto gründen, ist, wie das eigene Business abhebt. Deshalb suchen 7 von 10 GründerInnen nach digitalen Lösungen, um ihr Banking zu vereinfachen und sich mehr auf ihr Geschäft zu konzentrieren. Tide, das kostenlose Businesskonto für weniger Papierkram. Einfach schnell, digital und von über 1 Million UnternehmerInnen weltweit genutzt. Jetzt downloaden und noch heute starten.
Einlagensicherung bis 100.000 Euro durch unseren kontoführenden Partner Adyen. Es gelten die AGBs auf tide.co/de.
Ein überwiegend regnerischer Tag. Heute aktuell die Temperaturen 16 bis 18 Grad in Berlin, 17 sind es in Potsdam und auch in Prenzlau. Auch am Nachmittag immer wieder Schauer, teils auch Gewitter, die können auch mal heftiger werden und auch stärkeren Wind gibt es dazu. In der kommenden Nacht ziehen dann die Schauer ab, Tiefstwerte bei 10 bis 8 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Potsdam Nord und Spandau liegen 2 größere Platten auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Dreieckwerder und Leest 30 Minuten Stau an einer Baustelle. Südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen. Behinderungen nach zwei Unfällen auf der linken Spur. Stadtverkehr Berlin. Wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es den ganzen Tag über immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt, Stau auf den Umfahrungen. Und noch einmal Brandenburg A13, Berlin Richtung Dresden zwischen Mittenwalde und Bestensee steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur.
20 nach 1 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Berlins Regierungsviertel ist gerade ein Hochsicherheitsbereich, weil ein höchst gefährdeter Staatsgast sich mit Bundeskanzler Merz trifft. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zu Gast und es ist viel zu bereden. Selenskyj erhofft von Merz mehr Hilfe im Kampf gegen die russische Aggression. Meldung jetzt mit Jonas Ziegler.
Der ukrainische Präsident Selenskyj ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Am Mittag wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem anschließenden Gespräch im Kanzleramt soll es nach Angaben der Bundesregierung um weitere Hilfen für die Ukraine gehen und um einen möglichen Waffenstillstand mit Russland. Gegen 13.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Selenskyj geplant. Später wird Selenskyj noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der eine strengere Migrationspolitik vorsieht. So soll eine Einbürgerung künftig wieder erst nach 5 Jahren möglich sein und nicht mehr nach 3. Außerdem wird der Familiennachzug ausgesetzt für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus. Bundesinnenminister Dobrindt sagte auf einer Pressekonferenz, die Regelung gelte für 2 Jahre.
Gerade dieser Gesetzentwurf ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Kommunen und Ländern und wirkt effektiv einer Überforderung der Aufnahme- und Integrationssysteme entgegen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU. Außerdem hat das Bundeskabinett beschlossen, dass die Mietpreisbremse verlängert werden soll. Der Gesetzentwurf von Justizministerin Hubig sieht eine Verlängerung bis 2029 vor. Die Mietpreisbremse gibt den Bundesländern die Möglichkeit, die Preiserhöhungen bei Neuvermietungen zu deckeln. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Alle Kabinettsbeschlüsse müssen noch vom Bundestag verabschiedet werden. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Laut Bundesagentur für Arbeit waren zwar im Mai rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April. Allerdings waren es rund 197.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Auch in unserer Region gibt es keine Trendwende am Arbeitsmarkt. Thomas Weber, RBB 24.
Eine sonst übliche Frühjahrsbelebung sei weiter nicht zu erkennen, heißt es von der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit. In Berlin registrierten die Arbeitsagenturen rund 218.500 Arbeitslose, 1.000 mehr als im April und knapp 19.000 mehr als vor einem Jahr, bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von 10,2%. Im Land Brandenburg meldeten sich knapp 86.000 Männer und Frauen arbeitslos, etwa 500 weniger als im Vormonat, aber fast 5.000 mehr als im Mai letzten Jahres. Hier beträgt die Arbeitslosenquote 6,3%. Gleichzeitig melden die Unternehmen weniger betriebliche Ausbildungsplätze und bislang haben 17.000 Schulabgänger in Berlin und Brandenburg noch keinen Ausbildungsvertrag.
Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter einige Kinder. Der Bürgermeister von Wriezen-Ilm sagte RBB 24 Inforadio, der Brand sei in einer Wohnung ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittle jetzt die Ursachen. Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Das Landgericht Berlin hat bestätigt, dass die Eigentümerin eine entsprechende Klage eingereicht hat. Matthias Wetzel, RBB 24.
Die Eigentümerin des Gebäudes im Eichhorster Weg will alle Verträge mit der AfD demnach möglichst fristlos beenden. Eine Verlängerung hält sie für unzumutbar. Konkret geht es um die Wahlparty der Partei im Innenhof des Gebäudes nach der Bundestagswahl im Februar 2025. Dabei sei die Fassade des Hauses mit dem Parteilogo angestrahlt worden. Außerdem sei der Zugang zum Gebäude stundenlang von der Polizei gesperrt worden. Andere Mieter hätten ihre Räume deshalb nicht mehr betreten können, hieß es. Die AfD habe weder die Hofflächen noch die Außenfassade gemietet oder eine Erlaubnis der Vermieterin eingeholt. Laut Gericht wurde der Partei die Klage bereits zugestellt. Offiziell reagiert habe die AfD bisher nicht.
Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der zweiten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter, maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 17 und in Eiskeller 18 Grad, im Bestensee 15 und in Wittstock-Dosse 18. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Nachts bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen mal sonnig, mal wolkig und meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Clemens Schulze. Ich grüße Sie. Und seit einer guten Stunde spricht der ukrainische Präsident Selenskyj im Berliner Kanzleramt mit Bundeskanzler Merz. Später ist noch ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten im Schloss Bellevue geplant. Für die Berlinerinnen und Berliner bedeutet das natürlich vor allem Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen auf ihren alltäglichen Wegen, so man denn im Regierungsviertel unterwegs sein muss. Unsere Reporterin Jessica Wiener ist seit dem Vormittag genau dort unterwegs, meldet sich mal wieder live. Jessica, wie erlebst du denn die Atmosphäre gerade im Regierungsviertel?
Na, ich würde sagen, es liegt schon was in der Luft, und zwar teilweise auch ganz wörtlich. Es ist nämlich ein Hubschrauber über unseren Köpfen immer noch unterwegs, wird er auch bis zum Ende des Besuchs Selenskyjs machen, so hat mir das gerade ein Polizist erklärt, der hinter diesen weiß-roten Absperrgitterchen steht und den vielen, vielen Menschen, die über die gesperrten Brücken wollen, erklärt, wo sie denn rüberkommen. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Hauptbahnhof rüber zum Regierungsviertel geht nicht mehr auf den direkten Weg. Die Gustav-Heinemann-Brücke ist immer noch komplett dicht. Über die Moltke-Brücke kommt nur die Polizei. Was ich beeindruckend finde, ist, es gibt eigentlich kein Gemotze, kein Gemecker. Die Polizisten stehen eben da, sind sehr ruhig, erklären das den Menschen. Ein-, zweimal wurde gemotzt, das waren dann aber wohl Einheimische, seine Worte, nicht meine. Also die sind dann vielleicht eher genervt von den Einschränkungen. Und davon, muss man ja ehrlich sagen, gibt's ein paar, vor allem aber für Autofahrer. Rund ums Regierungsviertel ist klar. Interessanter aber wohl für Autofahrer eher der Potsdamer Platz. Der ist ja absolute Sperrzone, noch bis 22 Uhr heute Abend. Das geht dann vom Leipziger Platz im Dreieck hoch zum Tiergarten, zum Kemperplatz und zur Hannah-Arendt-Straße. Bei den Öffentlichen ist es derzeit gar nicht mal so viel. Die Bahnhöfe Bundestag und Potsdamer Platz sind weiter gesperrt. Der Bus M41 und 48 fährt teilweise nicht zwischen Potsdamer Platz und Hauptbahnhof beziehungsweise zwischen Kurfürstenstraße und Mohrenstraße. Bei der S-Bahn läuft anscheinend aber alles. Ich habe gerade mal in der Fahrinfo-App geschaut. Alles fährt soweit. Es gibt halt weiter den Hinweis bei jeder einzelnen Verbindung auf der Stadtbahn. Achtung, es könnte zu Sperrungen kommen, die dann halt recht kurzfristig in Absprache mit der Polizei. Der Tipp dann wieder, wirklich auch kurz vorher nochmal einfach reinschauen in diese Info-Apps. Sie werden recht zuverlässig gefüttert mit den Informationen. Für Selenskyj soll es ja gleich ins Schloss Bellevue gehen, zum Bundespräsidenten. Du hast es gesagt. Heißt, hier könnte es dann schon nochmal zu Einschränkungen kommen. Und später am Abend dann, wenn er wieder abreist. Bislang machen das aber, soweit ich das bislang gesehen habe, wirklich alle stoisch mit. Staatsbesuch ist Staatsbesuch, da gibt's halt mal Einschränkungen. So die von mir wahrgenommene Stimmung bislang.
Ja, das klingt doch alles gar nicht mal so übel. Es läuft also einigermaßen im Berliner Regierungsviertel. Ganz herzlichen Dank. Jessica Wiener war das mit Eindrücken rund um den Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der ja quasi ein hochgefährdeter Staatsgast ist und entsprechend geschützt werden muss. Wir schauen nach Brandenburg. Feuer in einer Asylunterkunft. Bei einer solchen Nachricht schrecken viele hoch, befürchten Schlimmstes. Im Briezner Ortsteil Lüdersdorf in Märkisch-Oderland hat es in der Nacht einen solchen Brand gegeben. 13 Menschen wurden verletzt. RBB-Reporterin Stefanie Fiedler hat vor einer guten Stunde hier live aus Lüdersdorf berichtet und zuerst auf die Frage geantwortet, wie es denn den Verletzten geht.
Zum Glück verhältnismäßig gut. Sie wurden mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus kurz nach dem Brand gebracht. Laut Aussage des Bürgermeisters Carsten Ilm, mit dem wir vorhin auch gesprochen haben, nach seinem Kenntnisstand offenbar zum Glück sind die Opfer nur leicht verletzt.
Unsere Reporterin hat dann auch geschildert, wie es vor Ort aussieht und was bisher über die Hintergründe des Brandes bekannt ist.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt muss erstmal die Kriminaltechnik kommen und weitere Untersuchungen durchführen. Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand geht die Polizei aber davon aus, dass es keinen Einfluss von außen gab, dass man also von keinem Anschlag zum Beispiel ausgeht. Offensichtlich ist hier ein Brand in einer Wohnung im ersten OG im Wohnzimmer in der Nacht ausgebrochen. Man muss sich das eben vorstellen, so ein Wohnblock wie so ein alter Plattenbau, den man von dem einen oder anderen Dorf kennt, der eben mitten im Ort steht. Und der ist jetzt ohnehin schon in die Jahre gekommen, aber eben jetzt mit einer großen schwarzen Fassade, mit einer ausgebrannten Wohnung im ersten OG und mehrere Wohnungen drumherum und auch Fenster natürlich scheinen ebenfalls zerstört und in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein.
Das Haus ist jetzt unbewohnbar. Die Menschen, die dort untergebracht waren, sind in andere Unterkünfte gebracht worden, hat Stefanie Fiedler vorhin erfahren. Und auch, dass Anwohner und Geflüchtete in Lüdersdorf bisher ziemlich gut miteinander ausgekommen sind.
Ja, also es sind 220 Anwohner, die wir etwa haben hier im Ortsteil Lüdersdorf von Wriezen und 80 Geflüchtete. Und die leben laut Ortsvorsteher Dirk Henning offensichtlich sehr friedlich zusammen.
Wir hatten bis jetzt noch keine Probleme. Muss aber auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und mit dem Landrat und dem Beisitzer super klappt, wenn irgendwelche Probleme sind. Hier gab es auch noch nie Vorkommnisse oder so. Oder kleine Sachen mit einem Schulbus oder so, das haben wir dann gleich gelöst.
Genau, das hat mir Dirk Henning im Vorfeld gesagt. Also das Zusammenleben hier scheint offensichtlich gut zu funktionieren, haben mir auch weitere Anwohner bestätigt. Zum Beispiel werden zusammen mit den Geflüchteten auch gern mal Fahrgemeinschaften zur nächsten Bushaltestelle gebildet.
Soweit also RBB-Reporterin Stefanie Fiedler über den Brand in einer Asylunterkunft im Wriezener Ortsteil Lüdersdorf. Und alles deutet darauf hin, dass das kein Anschlag war, sondern ein Fehler irgendwo im Haus. Die genaue Brandursache wird noch ermittelt. Eine Minute nach 13:30 ist es jetzt. RB24 Inforadio Verkehrsservice. Eine ganz frische Warnmeldung für die A10. Vorsicht bitte auf dem westlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Leest und Potsdam Nord gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Heute ist ein besonderer Tag. Wir machen auf die leichte Sprache aufmerksam. Leichte Sprache ist eine einfache Sprachform des Deutschen. Sie soll alle Menschen verstehen lassen. Leichte Sprache ist eine vereinfachte Sprache. Also sie verwendet nur einfachen Wortschatz, keine langen Wörter oder komplizierte Sätze. Haben Sie gemerkt, dass diese Anmoderation in leichter Sprache verfasst wurde? Übersetzerprogramme nutzen dafür künstliche Intelligenz. Unsere Reporterin Lisa Splanemann hat sich einen solchen KI-Sprachprototyp mal angeschaut.
Lasse Kohlmeier tippt auf der Tastatur seines Laptops. Ein Satz erscheint in einem großen Kasten auf der linken Bildschirmseite.
Ich habe jetzt einen Beispielsatz eingetippt, der lautet: Heute ist der Tag der leichten Sprache, die Barrierefreiheit für alle Menschen ermöglichen soll.
Er scrollt runter und klickt auf den orangefarbigen Button Vereinfachen.
Nach einer kurzen Wartezeit erscheint dann ein Text, der ja diesen Satz ein bisschen untergliedert hat. Wir sehen erstens eine Überschrift, da steht der Tag der leichten Sprache, der betont, dass heute ein wichtiger Tag für alle Menschen ist und darunter ein Satz, der erklärt, was leichte Sprache ist.
Der KI-Prototyp Leichte Spracheassistent, kurz LEISA, übersetzt Schwere in leichte Sprache. Ähnlich wie bei einer Übersetzung von Deutsch nach Englisch, erklärt Lasse Kohlmeier. Er ist Projektleiter des KI-Servicezentrums Berlin-Brandenburg, das zum Potsdamer Hasso-Plattner-Institut gehört. Seine KI befolgt Regeln leichter Sprache, zum Beispiel kurze Sätze verfassen. Zu einem vortrainierten KI-Modell wurden Textbausteine und Regeln hinzugegeben, erklärt Kuhlmeier. Für Internetseiten von öffentlichen Einrichtungen ist leichte Sprache Pflicht. Gedacht sei das Tool vor allem für Behörden, aber auch für leichte Spracheübersetzer.
Die können sich so ein zusätzliches Hilfsmittel quasi noch holen. Die Texte müssen nämlich immer noch weiter nachverbessert, nachgefasst werden, auf fachliche Korrektheit überprüft werden. Und wie bei allen leichten Sprachetexten sollten diese Texte dann auch nochmal von Personen, die für die leichte Sprache gemacht ist, korrigiert, geprüft werden, ob sie dann auch alle Anforderungen erfüllen.
Die KI, sagt Kuhlmeier, soll ein Werkzeug sein, das Menschen bei ihrer Arbeit unterstützt und keine Arbeitsplätze ersetzt. Ohnehin, die Technik ist noch am Anfang. Die KI muss noch an der einen oder anderen Stelle dazulernen, etwa beim Umfang der Übersetzung oder komplexen Wörtern.
Hier sieht man, dass recht viele Wörter aus dem Ausgabetext übernommen wurden, ohne sie durch ein einfacheres Synonym zu ersetzen. Da könnte man dann nochmal mit einem anderen Verfahren versuchen, gezielt solche Wörter zu ersetzen. Alternativ sieht leichte Sprache vor, dass besonders lange Wörter, zu denen wir im Deutschen eine gewisse Neigung haben, dass man da entsprechende Silbentrennung oder Bindepunkte einfügt, damit das Wort leichter zu erfassen ist.
In Brandenburg wird der Prototyp seit gut einer Woche von öffentlichen Verwaltungen in mehreren Kommunen ausprobiert. Die Ergebnisse sollen in rund einem Monat ausgewertet werden. Dann wird entschieden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Am Hasso-Plattner-Institut denken sie aber auch noch weiter. Möglich wäre es etwa, die Übersetzung leichter Sprache durch Bilder zu ergänzen.
RBB24-Reporterin Lisa Splanemann war das über KI und leichte Sprache. Ab Ende Juni gilt das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das den Zugang erleichtern soll, zum Beispiel bei Websites. Barrierefreie Internetseiten sollen dann so gestaltet sein, dass sie gut wahrnehmbar sind, etwa durch starke Farbkontraste.
RBB24 Inforadio Wirtschaft.
Nach scheinbar unaufhaltsamen Kurssteigerungen haben große US-amerikanische Tech-Konzerne zuletzt kräftige Einbußen hinnehmen müssen und sich zwischenzeitlich doch wieder etwas zu erholen. Kommen sie erfolgreich wieder oder bleiben sie wackelig im unberechenbaren wirtschaftlichen Umfeld? Börsenreporter Volker Hirt hat die Frage mal auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main gestellt.
Beispiel Chiphersteller Nvidia. Die Aktie brach nach nie gesehenen Höhenflügen, einer Verfünfzigfachung des Wertes innerhalb von 8 Jahren nach der Präsidentschaftswahl in den USA kräftig ein. Verlor bis vor 4 Wochen nur in diesem Jahr fast 40% an Wert. Anderen Tech-Giganten wie Google-Mutter Alphabet, aber auch Microsoft und Amazon ging es ähnlich. Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis verweist auf das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis etwa im letzten November von im Schnitt 30.
Das bedeutet, man müsste 30 Jahre die Gewinne nehmen, um das wieder rauszukriegen, was man in ein solches Unternehmen investiert hat. Und wenn dann schon leichte Unsicherheit kommt, dann geht's eben auch mal stärker nach unten.
Aber die meisten der großen Tech-Werte erleben ein fulminantes Comeback. Alphabet plus 10%, Amazon plus 18%, Nvidia gar plus 36% allein in den letzten 4 Wochen. Geht das so weiter oder ist das nur ein Strohfeuer? Martin Lück sieht die weitere Stabilität der schon wieder hohen Kurse in Abhängigkeit von der Zollpolitik von Donald Trump und der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA.
Geht die US-Wirtschaft wirklich in eine Stagnation oder sogar in eine Rezession? Wenn letzteres der Fall wäre, dann würde natürlich auch das allgemeine Marktumfeld für Technologieunternehmen sich verschlechtern und dann müsste man auch mit einer gedämpften Kursentwicklung rechnen.
Außerdem kämpfen, so Martin Lück von Macro Monkey, die USA verbissen um ihre Vormachtstellung in Sachen Hightech. Dass dieser Kampf erfolgreich sein wird, da hat er so seine Zweifel.
Man sieht, dass China jetzt schon in Bereichen wie Elektrobatterien, elektrische Fahrzeuge, aber auch Robotik, Bereiche der Medizintechnik, der Umwelttechnik und sogar bei der künstlichen Intelligenz sehr weit vorne ist, vielleicht sogar führend. Das wird also eine echte Herausforderung.
Die US-Riesen werden wach, sie reagieren. Google hat auf der Entwicklerkonferenz in den USA ein Modell vorgestellt, in dem auch eine KI-Suche enthalten ist. Stefan Risse von Akatis ist skeptisch.
Die große Frage ist, lässt sich noch so viel Geld damit verdienen? Denn heute lebt Google davon, dass wir etwas lesen und dass wir dann auf eine Seite klicken und von dieser Seite werden sie bezahlt. Also wenn dieses Ergebnis aber zukünftig in dem Text schon stattfindet, den Google mir ausweist und nur die Quelle genannt wird, dann klicke ich im Zweifel auf die Quelle nicht drauf, weil ich die Information schon habe.
Die großen Erfolge der US-Unternehmen in der Vergangenheit gehen zurück auf eine enorme Freiheit der Wissenschaft, Fördern von kreativen Geistern. In der Streichung von Forschungsgeldern und staatlichen Zuwendungen für Universitäten in den USA sieht Martin Lück eine Gefahr.
Die Trump-Administration und das, was sie tut, ist für das Potenzial auch der Technologieunternehmen eine massive Bedrohung. Insgesamt ist das für die Branche an sich und damit auch für die Aktienkurse schädlich.
Das sagt ein eher skeptischer Experte mit Blick auf die US-amerikanischen Tech-Konzerne. Börsenreporter Volker Hirt war das über die Tendenzen am Aktienmarkt.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest.
Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
Schneller Blick aufs Wetter, ein ziemlich wechselhafter Tag. Heute 17, 18 Grad derzeit in Berlin, 15 in Frankfurt oder 16 in Perleberg. Am Nachmittag immer wieder Schauer, teils auch Gewitter, die können noch mal kräftiger ausfallen und dazu gibt's stärkeren Wind.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafenland zwischen Dreieck Werder und Leest 30 Minuten Stau an einer Baustelle. Im weiteren Verlauf zwischen Leest und Potsdam Nord Behinderungen nach einem Unfall. Südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen Behinderungen nach zwei Unfällen auf der linken Spur. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Mittenwalde und Bestensee ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin. Wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr gibt es Einschränkungen. Geduld brauchen Sie auf dem Tegeler Weg vor der A100 stadtauswärts. Auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße sowie rund um die Elsenbrücke.
13.40 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Ein Berlin-Besuch in schwieriger Lage. Der ukrainische Präsident Zelensky warnt vor einer neuen russischen Großoffensive und wirbt heute bei Kanzler Merz und anderen um mehr Unterstützung. Merz hat ja bereits einen neuen Ton angeschlagen. Das schürt in der Ukraine Hoffnungen. Meldung jetzt mit Jonas Ziegler.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute zum Staatsbesuch in Berlin. Am Mittag wurde er von Bundeskanzler Merz mit militärischen Ehren begrüßt. Bei dem anschließenden Gespräch im Kanzleramt soll es nach Angaben der Bundesregierung um weitere Hilfen für die Ukraine gehen und um einen möglichen Waffenstillstand mit Russland. In Kürze soll eine gemeinsame Pressekonferenz von Merz und Zelensky stattfinden. Später wird Zelensky noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Für den eintägigen Staatsbesuch gelten die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Deshalb ist noch bis zum späten Abend mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zu rechnen. Das Bundeskabinett hat Gesetze für eine strengere Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Demnach soll eine Einbürgerung wieder frühestens nach 5 Jahren möglich sein und nicht schon nach 3. Außerdem soll der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Aus unserem Hauptstadtstudio Anne-Kathrin Mellmann.
CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen. Außerdem würden sich weniger Menschen auf den Weg nach Deutschland machen. Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen.
Die Bundesregierung hat heute außerdem 2 neue Beauftragte im Gesundheitswesen ernannt. Einer davon ist der Virologe Streeck, der neuer Drogenbeauftragter wird. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Karl Meurer.
Der 47-jährige CDU-Politiker will mit seinem wissenschaftlichen Hintergrund aufklären und nicht belehren. Er will vor allem junge Menschen besser schützen vor Sucht, digitalen Risiken und neuartigen Drogen. Karin Staffler von der CSU übernimmt die Aufgabe der Pflegebevollmächtigten. Die 43-jährige gelernte Biochemikerin wird sich künftig einsetzen für pflegebedürftige Angehörige und Pflegekräfte. Ihr geht es vor allem um eine unbürokratische und verlässliche Unterstützung.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Dort waren nur gut 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen auf insgesamt 218.000. Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. In einer gemeinsamen Erklärung der 32 NATO-Staaten heißt es, man beobachte die böswilligen Cyberaktivitäten Chinas mit wachsender Besorgnis. Die EU teilte zeitgleich mit, Brüssel stehe bereit, bei Bedarf weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch sieht ein pauschales Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Jede Schule könne eigenständig regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys dagegen ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann laut Bildungsministerium vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag dichte Wolken und verbreitet Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Zurzeit in Berlin-Köpenick 16 und in Hakenfelde 18 Grad, in Frankfurt oder 15 und in Ziesa 21 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Nachts bewölkt mit Schauern, im Verlauf von Nordwesten auflockernd bei 11 bis 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig, dabei meist trocken, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Es ist ein erklärtes Ziel der Bundesregierung, wieder mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Politiker von Union und SPD werden also ziemlich genau verfolgt haben, was die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, heute Vormittag in Nürnberg gesagt hatte, als sie die Arbeitslosenzahlen für den Monat Mai vorstellte. Und die Zahlen zeigen, dass es einiges zu tun gibt. Es gibt zwar weniger Arbeitslose als im Vormonat, das ist aber trotzdem kein Grund zu großer Freude, berichtet Birgit Habrath aus Nürnberg.
Andrea Nahles nutzt gerne Bilder, wenn sie sich als Chefin der Bundesagentur für Arbeit zu einem Problem äußert, so wie heute mit einem kurzen Wetterbericht.
Der Arbeitsmarkt bekommt nicht den Rückenwind, den er für eine Trendwende bräuchte. Es ist deshalb im Sommer mit tendenziell steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen.
Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen von April auf Mai um 12.000 auf 2.919.000 gesunken ist und die Arbeitslosenquote leicht auf 6,2%, im Jahresvergleich gab es knapp 200.000 Menschen mehr ohne Job in der Statistik. Das ist für einen Mai der schlechteste Wert seit langem.
Die seit 3 Jahren andauernde Wellblechkonjunktur, die uns ständig kleine Auf- und Abs beschert, schafft hier nicht genügend Impulse.
Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein. Viele suchen weiterhin Fachkräfte, finden sie aber nicht. Von Mischmasch spricht Nahles und meint damit, dass einerseits qualifizierte Kräfte fehlen.
Auf der anderen Seite finden viele arbeitslose Menschen ohne eine Berufsausbildung, also mit geringer Qualifikation, kaum mehr passende Arbeitsplätze.
Was tun? Weiterbilden und hierfür auch Gelder einsetzen. Nächste Woche will Nahles im Haushaltsausschuss des Bundestages sich dafür stark machen, dass gerade die Jobcenter, die Langzeitarbeitslose betreuen, dringend mehr Mittel bekommen. Was der Arbeitsmarkt aus Sicht der Agenturen aber vor allem braucht, ist ein Impuls für die Betriebe, Investitionsanreize und ein Ende des Zollstreits. Die Diskussion darüber, ob die Deutschen nun zu wenig arbeiten, die geht für Nahles am eigentlichen Problem vorbei. In Deutschland arbeiten im Vergleich zu viele Kräfte in Teilzeit.
Das sind gut qualifizierte Leute, die vielleicht schon im eigenen Betrieb sind, die aber vielleicht aufgrund auch von Fragen Kinderbetreuung, aber vielleicht auch einfach nur eine halbe Stunde früher oder später in den Betrieb kommen, dann entsprechend ihre Arbeitszeit reduzieren. Insoweit ist das der Hauptfokus, auf den sich Deutschland hier konzentrieren sollte.
Das richtet sich an die Regierung in Berlin. Für die hat Nahles aber auch eine beruhigende Nachricht parat. Trotz angespannter Finanzlage muss der Beitrag von 2,6% in die Arbeitslosenversicherung nicht angehoben werden.
Das ist immerhin eine gute Nachricht aus Nürnberg. Vom Sitz der Bundesagentur für Arbeit berichtete Birgit Habrath. Es gab Chaos gestern im Gazastreifen am ersten Verteilzentrum für Hilfsgüter. Dutzende Menschen sind bei den Tumulten verletzt worden. Es soll auch Tote gegeben haben. Dennoch soll die Verteilung durch die neue umstrittene Stiftung Gaza Humanitarian Foundation weitergehen. Nahostkorrespondent Julio Segador schildert das Leiden der hungernden Bevölkerung in Gaza.
Es waren chaotische Szenen, die sich gestern nur wenige Stunden nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums westlich von Rafah abspielten. Die Menschen durchbrachen die Absperrungen und plünderten die Hilfsgüter. Die Sicherheitsleute, schwer bewaffnete US-Söldner, flohen angesichts der immensen Menschenmenge. Auch diese Frau aus Gaza City stürmte das Verteilzentrum. Ich nehme mir Essen für unsere Kinder. Fühlt mit uns. Wir brauchen jemanden, der sich um uns und die Tragödie kümmert, in der wir uns befinden. Die Schüsse und Bomben sind uns egal. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern Essen bringen. Erst als israelische Kampfhubschrauber aufzogen und Schüsse abgaben, löste sich die Menschenmenge auf. Hosni Abu Amra, ein Vertriebener aus Rafah, flüchtete, weil er um sein Leben fürchtete. Es war ein heilloses Chaos. Die Menschen stürmten los, dann wurde geschossen und wir flohen. Wir haben nichts mitgenommen, was uns angesichts der Hungersnot, in der wir uns befinden, hätte helfen können. Es gab überhaupt keine Ordnung mehr. Aufgrund des Ausmaßes der Hungersnot, die alle betrifft, konnten sie nichts mehr kontrollieren. Die Vereinten Nationen bestätigten unterdessen, dass es bei der Erstürmung des Verteilzentrums 47 Verletzte gegeben haben soll, die vor allem Schusswunden erlitten hätten. Die Schüsse seien vom israelischen Militär abgefeuert worden, sagte ein UN-Sprecher. Meldungen der Terrororganisation Hamas, wonach zudem 3 Personen getötet worden seien, konnten nicht bestätigt werden. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der das neue Verteilsystem mit der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation mit angeschoben hatte, versuchte die chaotischen Zustände zu relativieren. Wir hatten kurzzeitig einen Kontrollverlust, aber die Situation war schnell wieder unter Kontrolle. Wir werden noch weitere Zentren eröffnen. Die Idee ist grundsätzlich, der Hamas die Plünderungen humanitärer Hilfsgüter als Kriegsinstrument wegzunehmen und sie der Bevölkerung zu geben. Ziel ist es, eine sterile Zone im Süden Gazas zu haben, in der die gesamte Bevölkerung sich zu ihrem eigenen Schutz bewegen kann. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen lehnen dies ab und sprechen stattdessen von Zwangsvertreibung und ethnischer Säuberung. Doch das israelische Militär scheint fest entschlossen, den Druck weiter zu verstärken, um die Menschen im Süden des Küstenstreifens zu konzentrieren zur besseren Bekämpfung der Hamas. Und sollten nach Ende des Krieges noch Anhänger der Terrororganisation übrig bleiben, erinnert der Kommandeur der Gaza-Division, Brigadegeneral Barak Hiram, an das zerfallende Libyen. Der größte Albtraum arabischer Herrscher ist es, vom Volk auf die Straße gezerrt zu werden. Ich glaube, dass das Volk den letzten Hamas-Führer, den wir nicht getötet haben, am Ende auf die Straße zerren wird, so wie man es bei Gaddafi getan hat. Trotz der Tumulte und der chaotischen Szenen nach der Eröffnung des ersten Verteilzentrums gestern will die umstrittene Stiftung GHF heute ein zweites Zentrum eröffnen. Insgesamt sind 4, möglicherweise sogar 8 dieser Verteilzentren geplant.
Aus Tel Aviv die Informationen von Nahost-Korrespondent Julio Segador. Und wir schauen mal nach Brandenburg, und zwar genauer in den Barnim. Dort kommen Kletterfans an Bunker statt an Felswänden auf ihre Kosten. In der Bernauer Heide nämlich. Dort steht ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und RBB-Reporterin Nina Heinrich hat den historischen Ort besucht, der heute zum Klettern genutzt wird.
Platten, Türme, Spitzen und Kanten. Die Bunkerruine ist in etwa so hoch wie ein Einfamilienhaus und eine besondere Herausforderung für Kletterer. Nicht jeder Bunker eignet sich zum Klettern. Dass es hier so attraktiv ist, liegt an den nicht ganz üblichen Sprengtechniken der Roten Armee zu DDR-Zeiten. So Bunkerforscher Wolf-Dieter Holz.
Die Berechnung hat der Russe vielleicht auch gemacht, hat dann aber den Zettel genommen und zerknüllt und hat alles, was an Munition zu finden war, einschließlich Minen, Schützenmunition, Luftminen, Bomben, also Altgranaten, all das hat er genommen, hat das in den Bunker getragen und hat gesagt, so, das wird jetzt aber klappen, und dann haben sie das gezündet.
Das Ergebnis auf der Oberfläche der Betonplatten? Tiefe Risse, Spalten und Löcher. Das macht den besonderen Reiz der Routen erst aus, finden die Kletterbegeisterten vor Ort. Zum Beispiel Luke Walker, der aus Berlin angereist ist.
Es gibt coole Features, coole Risse, Kanten und so, die man richtig gut klettern kann.
Vom Bunker ist nochmal was ganz anderes, macht irgendwie mehr Spaß und ein schöneres Gefühl, auch direkt halt hier in der Natur irgendwie zu sein und nicht nur in irgendeiner Kletterhalle, wo es stickig ist.
Erzählen die Brüder Joshua und Kilian Lux aus Eberswalde. Auch die Geschichte des Ortes interessiert die beiden.
Na, wir wissen, das ist ein Bunker, genau, Bunkerkoralle, und dass von hier irgendwie im Zweiten Weltkrieg der U-Boot-Krieg irgendwie gesteuert wurde.
Von den Nazis, ja, genau.
Die Instandhaltung des geschichtsträchtigen Orts haben die Kletterer selbst im Griff. Sie kümmern sich um sichere und neue Routen, immer entlang der steilen Bunkerwand.
Klettern am Bunker in der Bernauer Heide. Nina Heinrich hat's mal ausprobiert.
RBB 24 Inforadio Kultur.
6:56 ist es jetzt. Am Sonntag Sonne, am Montag Hermon, am Dienstag Dienst. Mit dieser besonderen Zählung der Woche aus den Sams-Romanen wurde Paul Maar zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren in Deutschland. Etliche Schulen tragen seinen Namen. Nach rund 40 Büchern und Theaterstücken für junge Leser erscheint heute der erste umfangreiche Prosatext für Erwachsene, die Novelle Lorna. Kulturreporter Nils Breinker hat sie gelesen.
Zuerst ist ihm die Veränderung der Pupillen aufgefallen. Sie sind ungewöhnlich groß, bemerkt Markus, der Erzähler in Paul Maars Novelle Lorna, als er ihr in die Augen schaut. Der Kipppunkt in diesem Prosatext über einen Menschen, der seelisch schwer erkrankt, kommt beiläufig.
Es ist ja nicht so, dass er, wie ich zum Beispiel, der Erzähler, durch eigene Erfahrung davon erzählen kann. Es irritiert ihn wahrscheinlich, dass sich ihr Verhalten plötzlich ändert und er weiß nichts damit anzufangen.
Die Geschichte, die Paul Maar in seinem ersten Prosatext für Erwachsene erzählt, begleitet ihn seit langem. Es ist literarisch verfremdet und mit großer Sensibilität gestaltet die Geschichte seiner Schwester Barbara. Lorna erkrankt wie sie an einer bipolaren Störung und muss schließlich nach einigen Brandstiftungen stationär behandelt werden. Zu den besonders berührenden Passagen des Buches gehören die, in denen Markus Lorna in der Klinik besucht und völlig apathisch vorfindet. Sie hat die Tabletten verweigert.
Irgendwann hat es der Psychiatriearzt gemerkt oder festgestellt. Da hat sie also gegen ihren Willen eine Depotspritze bekommen mit Medikamenten, die eine Woche ausgereicht haben. Und die sie völlig wie eine Schlafwandlerin gemacht hat.
Man kann diesen Prosatext auch als Kritik an derartigen Behandlungsmethoden lesen und als Aufforderung, Menschen, die an schweren Krankheiten leiden, in der Therapie anders zu begegnen. Lornas Geschichte wird aber nicht nur auf die der Störung reduziert. Es geht um ihre Herkunft, um Lornas Lebenspläne, um ihre Stärke und ihre Schönheit, um ihre roten Haare.
Es ist eigentlich eine Idealfigur, eine junge Frau, in die ich mich sehr gerne verliebt hätte.
Paul Maar erzählt die Geschichte von Lorna und Markus in der ihm eigenen, unaufgeregten Prosa, in kurzen Sätzen und mit vielen Dialogen. Verglichen mit den Romanen und Erzählungen für Kinder und Jugendliche ist dieser Prosatext aber besonders. Er führt in ein tiefes Dunkel und er bleibt dort.
Genau, bei Kindern versucht man immer, sie nicht in die Traurigkeit zu entlassen. Und möchte dann als Autor gerne einen versöhnlichen oder zumindest neutralen Schluss, also nicht negativ. Also Kindern würde ich das nicht zutrauen, Erwachsenen natürlich, darf ich das gerne.
Lorna, das sei hier angedeutet, wird in der Klinik nicht geholfen. Mehr noch, sie kann ihr Leiden nicht mehr ertragen und trifft eine fatale Entscheidung. Im letzten Kapitel schildert Markus einen Besuch bei Lorna, wiederum in einer Klinik, und bemerkt schließlich, eine Drehtür spuckte mich nach draußen. Ein Satz wie ein Schlag, am Ende eines leisen, aber spürbar berührenden und auch erschütternden Buches.
Kulturreporter Nils Breinker war das über Paul Maars Novelle Lorna. Das Buch erscheint heute im S. Fischer Verlag.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie. RBB 24 Inforadio präsentiert Alchimia, Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Im Bröhan Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest 30 Minuten Stau an einer Baustelle. Im weiteren Verlauf zwischen Leest und Potsdam Nord Behinderungen nach einem Unfall. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben plus 10 Minuten. Südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen. Behinderungen nach 2 Unfällen. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Mittenwalde und Bestensee steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin. Wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr gibt es Einschränkungen. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Stau auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Wir wünschen allen unterwegs eine gute Fahrt.
14 Uhr ist es damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Die Pressekonferenz im Kanzleramt läuft noch. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja mit Bundeskanzler Merz beraten, wie es mit der deutschen Hilfe für sein angegriffenes Land weitergeht. Was gibt's Neues? Das frage ich gleich unseren Beobachter nach den Meldungen mit Jonas Ziegler.
Bundeskanzler Merz hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky im Kanzleramt empfangen. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren zogen sich beide Politiker zu Beratungen zurück. Vor wenigen Minuten hat eine Pressekonferenz begonnen. Dabei sagte Merz, Deutschland werde die Ukraine militärisch weiter unterstützen und das auch ausbauen. Bei dem Gespräch mit Zelensky seien außerdem mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit und regelmäßige Regierungskonsultationen verabredet worden. Nach dem Treffen im Kanzleramt wird Zelensky am Nachmittag noch von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Die Bundesregierung hat Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat sich darauf geeinigt, dass eine Einbürgerung nicht mehr nach 3, sondern erst nach 5 Jahren möglich sein soll. Außerdem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder.
Beide Gesetze treten in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Außerdem hat das Bundeskabinett beschlossen, dass die Mietpreisbremse verlängert werden soll. Der Gesetzentwurf von Justizministerin Hubig sieht eine Verlängerung bis 2029 vor. Die Mietpreisbremse gibt den Bundesländern die Möglichkeit, die Preiserhöhungen bei Neuvermietungen zu deckeln. Die aktuelle Regelung läuft Ende dieses Jahres aus. Alle Kabinettsbeschlüsse müssen noch vom Bundestag verabschiedet werden. Die EU ist nach eigenen Angaben auf einem guten Weg, ihre Klimaziele für 2030 zu erreichen. Vorgesehen ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Treibhausgasemissionen um 55% sinken sollen im Vergleich zum Jahr 1990. Wenn sich die Mitgliedstaaten an ihre Zusagen hielten, könnte eine Senkung von 54% erreicht werden, so die